Jetzt leuchtet es rot.
Du, wir haben ein Problem.
Ehrlich? Es piepst.
Ja.
Ich weiß. Ja, nun.
Man wird es manchmal hören, wir können es nicht abstellen.
Nein. Und übrigens, die WM in den USA ist natürlich im 94 gewesen, nicht im 96.
Hast du es letztes Mal gesagt?
Ja.
Okay.
So viel zum Piepsen. Jetzt hat es piepst. Aber ich sage jetzt nicht mehr jedes Mal.
Nein, also ihr habt es gehört.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Herzlich willkommen zum Stammtisch, dem Podcast von Felix Reich und mir, Veronika Jehle, gehostet vom RevLab. Bei uns beiden geht es ja eigentlich viel und oft um Glaube und um Kirche. Du, Felix, bist Redaktionsleiter beim Reformiert, der Mitgliederzeitschrift der gleichnamigen Konfession. Ich bin Co-Leiterin beim Forum, der Schwesterpublikation der katholischen Kirche. Wenn wir schreiben, wenn wir reden, geht es oft auch um unseren Glauben. Und trotzdem ist es etwas anderes, persönlich darüber zu sprechen. Und genau das wollen wir heute versuchen. Wir erzählen uns etwas aus unserer je persönlichen Kirchengeschichte. Und zwar schon zum zweiten Mal. Es ist das heute also eine Fortsetzung. Hört gerne rein, wenn ihr wollt, in unsere erste Folge zum Thema. Die war vom 19. Februar. Warum ist es eigentlich interessant, über den Glauben zu reden, Felix?
Weil es einerseits mit mir zu tun hat. Ich bin gerade an dem Ausdruck «unser Glauben», mit unserem Glauben, hast du gesagt.
Ja, voll.
Und das finde ich, genau um das geht es. Es ist etwas sehr Persönliches und zugleich ist es nicht einfach etwas Individuelles, glaube ich, für mich. Und würde ich sogar sagen, wenn Glaube Glaube ist, dann ist es eben sehr persönlich, aber nicht einfach individuell. Und so die, das ist für mich so wie eine Bewegung immer wieder zwischen ja, ein Persönlicher und dem Größeren, wo Gemeinschaft braucht. Und ich glaube, das Gespräch finde ich wahnsinnig interessant und merke auch, wenn ich Sachen lese oder zuhöre, wie es für mich dann interessant wird, wenn es um unseren Glauben geht und nicht einfach jemand von seiner persönlichen Erweckung erzählt, dann...
Also so ja, das Verbindende eigentlich.
Ja. Ja, und das Nachfragen, was ist er eigentlich, unser Glaube?
Ich finde es super spannend, das zu ergründen, weil ich habe eben bei einem selbst und vor allem auch miteinander, ich glaube, Glaube ergründen geht besser zu zweit oder zu mehrt, also dialogisch quasi. Und ich glaube, dass Glaube sehr oft so als Schlagwort eben unser Glaube auch wie genommen wird oder vorausgesetzt wird. Und was ist das eigentlich? Das finde ich super interessant. Insofern freue ich mich sehr auf unsere heutige Dreiviertelstunde oder wie lange auch immer wir uns Zeit nehmen. Ich möchte gerne beginnen bei der transformativen Kraft, die ja dem Glauben nachgesagt wird. In meiner Erfahrung transformiert sich nämlich der Glaube selbst im Verlauf von so einem Menschenleben. Es sind irgendwie dieselben Weisheiten, die ich aber plötzlich neu oder anders deute. Und da wollte ich dich fragen, zunächst mal, gibt's das bei dir, Glaubensweisheiten, die sozusagen seit jeher, also seit du denken kannst, seit du bist, gelten, die aber für dich doch nicht mehr dieselben sind?
Das Zweite weiß ich nicht. Das Erste sind für mich Geschichten. Also ich glaube, hat für mich ganz viel mit Erzählen zu tun, mit Liedern. Wie schon als Kind, wir haben so riesige, im Pfarrhaus riesige, gerade Gänge gehabt. Das war so ein Riesenhaus. Mhm. Und dort sind die Bücher gestellt gestanden mit den Bilderbüchern von biblischen Geschichten. Und ja, da habe ich einfach auch gern das vom Barmherzigen Samariter und die Geschichte vom Lahme, der zum Dach eingeladen wird zu Jesus und wieder laufen kann. Also, nimm deine Bahre. Und, Und das habe ich so angeschaut und das hat mich, glaube ich, geprägt. Und dann schon.
Aber ja, vielleicht können wir da kurz bleiben, das Transformative. Ich nehme mal an, du liest heute was anderes darin als das Kind vielleicht oder nicht eben. Das ist so meine Frage. Zumindest, glaube ich, geht es mir ein Stück weit zu, wobei ich habe noch nicht ausbuchstabiert, wie ich das formulieren würde. Insofern höre ich jetzt gerne mal, wie du das beschreiben würdest. Aber ist es so? Ist es anders?
Ich glaube, das Kind hat schon vieles verstanden.
Ja.
Ja, das glaube ich wirklich. Hat vieles verstanden, was sich dann vielleicht anders ausbuchstabiert hat oder sich konkretisiert hat. Also beim Barmherzigen Samariter zum Beispiel sicher das, dass wer vorbeiläuft und wer anschaut und wer hilft. Und dass es nicht immer eben, dass es nicht die sind, die eher auf der selbstgerechten Seite sind, die helfen. Und dass es darauf ankommt, dass man hilft. Und ich glaube, das, so die Geschichte, ich glaube, das sind ja, das ist das Wunderschöne und ich finde auch Grossartige daran, dass die Bibel so viel erzählt. Weil ich glaube, oder auch die Gleichnis, dass es eine Bewegung ist und dass ich auch nicht kann sagen, wie die Bewegung weitergeht. Aber ich glaube schon, das Kind hat vieles verstanden oder gespürt.
Mir kommt gerade das in den Sinn. Ich weiß allerdings nicht, von wem das genau kommt. Die Idee von der zweiten Naivität. Also das Kind versteht unmittelbar in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, es geht darum, dass ich helfe. Die Erwachsenwerdende oder vielleicht Theologiestudierende oder sonst was sich reflektierende Person denkt mit der Zeit, ja gut, da geht es auch um Dinge im übertragenen Sinne und genau, das kann man irgendwie auch anders auslegen und eigentlich geht es auch um und so weiter, Metaebene, 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 bis zu dem Moment, wo eine Art zweite Naivität eintritt, wo du realisierst und am Ende des Tages geht es aber dann doch wiederum darum, wenn dich einer auf der Straße anspricht, helfe ich oder helfe ich nicht.
So. Ja, oder die zweite Ebene ist dann für mich, dass man die Geschichte wieder und wieder liest und auch merkt, ah, der barmherzige Samariter hilft zwar, aber er bringt ihn ja dann zum Wirt,
ja,
und gibt ein bisschen Geld,
genau,
und überfordert sich ja nicht. Also
ja.
Er hilft unmittelbar, also ich glaube so der Impuls vom Mitleid, vom Anschauen, vom Ergriffensein, vom Leiden, also das ist etwas, was mir später mit der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte sehr wichtig geworden ist. Und andererseits schon auch, ja, dass man quasi dann den, der überfallen worden ist, in professionelle Pflege oder einfach sagt, look, da wird, hast ein bisschen Geld, schauen. Und zieht weiter. Also das ist, es sind wie andere, unterschiedliche Blickwinkel, die man dann hat und eben was man auch, ja, dass man andere Geschichte vielleicht immer wieder liest und andere Sachen auffallen.
Was bei mir diesbezüglich schwierig bleibt im Moment sind die, du hast es angesprochen, deswegen komme ich jetzt auch drauf, sind schon diese Wundergeschichten. Da habe ich noch nicht zur zweiten Naivität gefunden. Ist die Frage, ob das auch geht oder ob es das in dem Sinn braucht. Die bleiben bei mir so sperrig stehen, außer vielleicht die Perspektive zu sagen, Hoffnung, wieder alle Hoffnungslosigkeit so als Devise.
Ich glaube, die sind auch als Kind sperrig gewesen. Und ich glaube, die bleiben für mich sperrig. Oder vielleicht
hast
sind
du als
sogar
Kind nicht geglaubt, dass Jesus sie wirklich geheilt hat?
Vielleicht im Fall nicht. Ich glaube sogar, ich habe zu den Wundergeschichten sogar einen anderen. Die sind vielleicht sogar weniger sperrig geworden, weil ich sie ja vielleicht anders lese oder mir anders wichtiger wird. Weniger Frage, ist jetzt die Heilung wirklich da gewesen? Also eben, wir sind ja persönlich. Und etwas, was ich nie mehr vergesse, ist, dass mein Vater ist ja zwei Jahre im Rollstuhl gewesen am Schluss, als er schon als Kirchenratspräsident zurückgetreten ist, aber hat dann vereinzelt noch predigt. Und dann habe ich ihm einmal assistiert, weil er die Hände nicht mehr können brauchen so zum Umblättern und so. Und er hat im Rollstuhl über die Geschichte vom Gelähmten predigt. Und das ist mir mega tief gegangen.
Hat er das thematisiert?
Also? Ja, klar. Ja. Also eben, er hat nicht mehr aufstehen.
Ja.
Und ich glaube, was ich mittlerweile stärker mache bei diesen Geschichten, ist das Anschauen. Also, dass Jesus die Aussetzungen gesehen hat, berührt hat. Also, so die Theologie von der sich selber berühren lassen vom Leiden und das Sehen und das Berühren. Und nachher geht auf, aber es kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Eben auch so ein Moment, wo mir ganz tief ist, dass ich habe im Gymnasium eine Seminararbeit gemacht, also nein, so eine Semesterarbeit, haben wir gesagt, über den Ernst Sieber. Und wir dürfen mit ihm einen Tag lang einfach unterwegs sein. Und das war die Zeit vom Letten und wo wir mit dem Ernst dann in seinem, also der Pfarrer Ernst Sieber, muss ich glaube nicht vorstellen, oder?
Ich hätte jetzt nicht den Impuls
obdachloser Pfarrer.
Ja, aber gut, dass du es mal sagst, ja.
Genau. Und das war die Zeit mit Letten, wo er dann irgendwie bei Radio 24 Studio irgendwo am Limenplatz in der Nähe, glaube ich, das Donau war, irgendeine Radiopredigt hat und dann nachher ins Sonnenecke gegangen ist, wo jetzt ja das Cyberspital ist, da zu Affoltern raus, aber Donau zumindest dort hinter dem Bahnhof war, Silke in der Nähe. Und sind wir da in dem VW-Büsschen durch Zürich durchgefräset und da für den Ernst Sieber sind ja Verkehrsregeln maximal Empfehlungen gewesen.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber ich finde...
Also er ist gefahren und du nebendran.
Ja, logisch. Okay. Ich kann heute noch nicht Auto fahren und dort bin ich auch noch zu jung gewesen. Und ich vergiss einfach nicht mehr dann in dem Sonnenecke, wo viele Junkies, wo AIDS-krank gewesen sind, gepflegt worden sind, ist dann der Ernst zu den Leuten, von Zimmer zu Zimmer. Und dann hat er mich einfach mal zurückgelassen bei so einem Kranken. Und dann sagt er so, nimmt er meine Hand und sagt, weisst, der Pfarrer war der Erste gewesen, der mich in den Arm genommen hat in meinem Leben.
Wow.
Und das meine ich von dieser, also das ist für mich Nachfolge. Und das ist für mich, also da hat etwas auf, da scheint etwas auf von diesen Geschichten, wo ich lese, wenn, also so lese ich die Heilung der Aussetzungen. Das gesehen werden, das berührt sich la berühren. Also meine, Ernst Sieber hat sich la berühren. Und,
ja,
und hat du das berührt.
Ja, es bleibt auch berührend jetzt, wo du es erzählst.
Genau.
Selbst wo es gar keine sinnliche, in dem Sinne Erfahrung momentan gibt. Aber das bleibt vielschichtig berührend. Mir kommt gerade in den Sinn, ich habe einmal... Das war allerdings in einer Phase, in der ich sehr katholisch war. Das würde ich jetzt vielleicht anders gemacht haben wollen oder irgendwie anders einordnen, aber wie auch immer. Und wir hatten so eine Straßenmission in der Innenstadt von Wien, wo ich ja gewohnt und gelebt habe, und waren irgendwie auf der Straße und haben Menschen angesprochen. Und dann kam halt so ein Sandler, also wie man in Wien sagt, für obdachlose Menschen. Und ja, so sehr eindeutig als solcher erkennbar, würde ich mal sagen. Und ich war so in dem, ich weiß auch nicht, dass ich mit ihm gesprochen habe und wir haben uns länger unterhalten und irgendwie zum Schluss haben wir uns umarmt.
Okay.
Das war irgendwie so.
Und wie hast denn du die Leute angesprochen? Also so wie Zeugen Jehovas einem ansprechen?
Ja, oder? So ein bisschen. Das war so ein bisschen schlimm auch vielleicht. Mir ist das auch nie schon ganz früh, so Leute ansprechen auf der Straße, ist mir nie schwer gefallen. Das ist bis heute so.
Also hast du gesagt, haben sie, also so, kennst du Jesus Christus?
Ich weiß
so.
Nicht mehr genau, was wir damals irgendwie genau gemacht haben, aber ja, wahrscheinlich hatte ich irgendein Gadget und irgendwas, weiß ich nicht mehr, was genau das gewesen sein könnte, zum Verteilen und irgendwie, ja. Und eben, wie gesagt, mir hat das im Großen und Ganzen sowas immer sehr Spaß gemacht. Ich fand das schon immer interessant, mit Gott und der Welt zu reden, so. Man hat ja dann nicht nur über den Glauben geredet, sondern eigentlich auch über das Leben und so. Aber dieser Moment, obwohl ich auch so aufgewachsen bin mit, sei vorsichtig, es ist schmutzig, du könntest dich infizieren, Krankheiten, wasch dir deine Hände, greif nicht die Fensterscheibe im Tram an, weil da sind Bakterien drauf, lauter solches, boah, komisches Zeug. Also, ist nicht falsch, aber mache ich das plötzlich? Und wirklich dieser Moment, offensichtlich weiß ich es bis heute. Das hat wirklich mit mir genauso viel gemacht wie mit ihm vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, ob es mit ihm auch was gemacht hat, aber für mich damals auch noch als relativ junger Mensch. Wobei, was ist das genau, was das mit einem macht? Auf jeden Fall überschreitet man irgendwie etwas innerlich, es zwingt einem ja niemand dazu. Insofern ist es auch keine Grenzüberschreitung im schwierigen Sinn. Gut, hängt immer auch noch davon ab, wie das für andere Menschen wirkt. Aber wenn es für die andere Person auch in Ordnung ist, es ist irgendwie sehr eine tiefgreifende Glaubenserfahrung, ja?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube genau das. Also Grenzüberschreitung, das ist doch, also ich will das jetzt gar nicht, also das ist ja, also Grenzverletzungen sind ganz schlimm.
Ja, das ist wie eine andere Ebene.
Genau, das ja. ist ganz eine andere Ebene. Aber das Grenzüberschreitende, dass, ja. dass die Grenze jetzt zwischen euch, die soziale Grenze, die Statusgrenze, ja. aufgelöst werden und eine Gemeinschaft entsteht, das ist etwas Wundervolles.
Das ist eigentlich, ich habe das Wort transformative Kraft verwendet am Anfang. Das ist so das, oder? Oder ja. auch das. Ja, und ist das anders geworden im Verlauf meines Lebens? Einerseits ja und andererseits vielleicht auch irgendwie wie nein. Ich glaube, ich habe mich schon immer gesehnt danach, dass dieser Glaube also dass der erfahrbar wird oder dass ich ihn tatsächlich lebe. Und wahrscheinlich ist der Anspruch oder die Idee, wie ich ihn lebe, war zumindest in meiner konservativen Phase anders als jetzt. Das ist wahrscheinlich das, was sich bei mir stark verändert hat. Die Sehnsucht ist wahrscheinlich dieselbe, oder?
Ja, und ich denke jetzt gerade so an dem, also die Grenzüberschreitung jetzt im schönsten Sinn, wo man sich es überhaupt vorstellen kann, finde ich eine tiefe Sehnsucht vom Glauben. Also, und darum auch unser Glauben. Also dass
ja.
Grenzen, sprachliche, geografische, zwischen Generationen.
Auch Konfessionen.
Konfessionen sowieso. Soziale Grenzen. Wir es schaffen, die zu überwinden.
Ja, dass sie sie sind wie im Moment lang gar nicht mehr da. Auch. Das ist wie die andere Seite.
Ja, ja, und zugleich, also da muss ich ehrlich sein, ich spüre ja viel. Ich spüre recht viele Grenzen. Also, wo sind meine Grenzen? Wo tue ich mich abgrenzen? Das ist ja auch wichtig.
Ja, also so im selbstreflexiven Sinn eigentlich.
Ja. Aber das wäre etwas sich ereignen kann, wo, also so jetzt, wie du erzählt hast, im schönsten Sinn man sich vielleicht gar nicht zutraut hat. Und dann. Und dann passiert es und man macht es. Und es ist es berührt einen. Also das ist, finde ich, etwas unglaublich Schönes. Ja.
ja, voll. Ebenso Worte wie Nächstenliebe zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein Wort, was ich seit frühester Kindheit kenne aus dem Kontext, so aus meiner Glaubensprägung. Ist das ein anderes heute, als es damals war? Sind so Fragen, die mich bewegen im Kern. Eben, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich ist die Sehnsucht dahinter eigentlich dieselbe. Natürlich, meine gewisse auch naive Vorstellungen muss man vielleicht hinter sich lassen. Wobei, was meine ich damit eigentlich genau?
Was die nächste Liebe anbelangt?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Begriff der Naivität mir so weiterhilft, weil... Ja, was ist denn, also ich glaube, das, wo das Evangelium erzählt, das ist ja alles andere als naiv. Es ist ja einfach eine Kraft oder eine Hoffnung, dass sich die Welt trotz allem zum Guten verändern lässt und dass Versöhnung möglich ist. Und also meine naive Vorstellung, wir könnten uns ständig bekriegen und irgendwie, ja, dass es irgendwie den anderen ausbieten, irgendwie
ja, ich meine,
zu etwas
damit,
führt.
Ich meine damit auch mehr so dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Als Kind habe ich mir vielleicht schon auch mehr wie vorgestellt, so alle Menschen und also so auch sowas sehr Entgrenztes.
Mhm.
Und da sind wir auch wieder beim Bewussten auch Grenzen ziehen, um auch nicht auszubrennen oder
ja,
auch
stimmt.
nicht sich selber völlig aufzugeben oder... Also vielleicht eine differenziertere Wahrnehmung von diesen Begriffen, die ist diesen Glaubensbegriffen ja auch so inne, die ja eigentlich so universal, kolossal, riesengroße, allumfassende Begriffe sind. Und ich denke schon, als Kind war das für mich auch so, dieses Allumfassende, in dem du drinnen stehst. Also auch so eine, vielleicht eine mehr mystische Wahrnehmung von, ich bin Teil von dem Ganzen und gehe darin wie auch auf. So. Mhm. So. Bis dahin, ja, ich finde, du hast das so schön ausgeführt, was ein konstruktiver Zugang zu Wundergeschichten sein kann, bis dahin zu sagen, Wunder geschehen in dieser allumfassenden mystischen Wirklichkeit, oder? Also, und da aber schon auch wie die Erdung hinzubekommen oder den Realitätsbezug nochmal anders, dass es wie beides irgendwie braucht.
Mhm. Also ich überlege mir jetzt gerade, ich glaube, als Kind habe ich das vielleicht einfach so in einer Selbstverständlichkeit genommen. Und vielleicht gar nicht so überlegt, hat das das können sein oder nicht. Mhm. So der Gedanke ist mir sogar recht lang ziemlich fremd gewesen.
Okay.
Weil er für mich, und mittlerweile, ich weiß nicht, ob das die zweite Naivität ist oder die grosse Reflexion, dass ich mittlerweile denke, das ist für mich nicht der entscheidende Punkt.
Ja. Ja.
Es ist nicht der entscheidende Punkt, es ist das andere. Was heisst das für uns? Wie heisst das, wie wir einander begegnen? Wie wir können Gemeinschaft oder Leute sehen, die übersehen werden? Das ist für mich jetzt der Knackpunkt und nicht die Frage, hat das Jesus jetzt können oder nicht?
Ja.
Vielleicht weiche ich da etwas aus.
Naja, es klingt für mich irgendwie sehr nach dem Christus-Nachfolgeding.
Also ja, eigentlich ein bisschen. Schön gesagt.
Ja.
Das Nachfolgeding.
Naja, eigentlich siehst du dich selber jetzt als Handelnder, so in der Nachfolge Christi. Ja.
Das will ich natürlich, das ist ja etwas, was ich nie wieder sage. Dass
wieso in der ist, Nachfolge. Es, ist das eine katholische
Frage? Nein, das wäre jetzt völlig. Das fände ich völlig Überhöhung von dem, was ich wirklich mache. Und für das bin ich viel zu demütig, weil ich Leute kenne.
Ja, das
und
würde Jesus auch so sagen, genau.
Wo ich finde, die haben das gemacht. Also eben,
hätten sie aber wahrscheinlich von sich selbst auch nicht gesagt. Nehme ich mal an.
Vielleicht.
Also was hat du hast es dem Pfarrer Sieber ja sicher gefragt, was hat er auf so eine Frage geantwortet?
Das war's, wegen
ob, er, ob er sozusagen sich in der. Also
das hat man ihn ja gar nicht müssen fragen.
Zweiter Jesus sieht.
Also nein, das nie. Also ja, als zweiter Jesus hat er sich ganz sicher nicht gesehen. Aber er hat sich sicher in der Nachfolge gesehen. Und
ja,
ich meine, das hat man ihn ja gar nicht müssen fragen. Und ich finde im Fall auch, dass das ist er ja auch gewesen.
Ja, also hat
das
sieht man ja. Ja, genau.
Also und ich finde auch sein Werk, das jetzt weiterhin sehr gut geführt ist, macht das. Also das ist für mich gar keine Frage.
Ja, auch in dem Moment, wo es sehr kritische Anfragen an dieses Werk gibt, fand ich rein so von der christlichen,
ja,
ist es keine Frage.
Ja, und auch da ist das Kind, wo schon versteht. Also mein Vater hat immer, wir sind in der Zmartal auf dem Land in dieser Landgemeinde und einmal im Jahr ist der Pfarrer Sieber für eine Gastpredigt, das war dann viel zu klein, ist mit die Turnhalle gegangen und er hat quasi seine Gemeinde mitgenommen, mit der er drauf und der Gottesdienst. Und der Ernst hat ja immer die gleichen Geschichten erzählt, vom Schraubstock, wo einem den Kopf zusammendrückt und dann kann man auftun und dann kann man ein Kreuz draus machen.
Siehst du, die Geschichten musst du mir mal erzählen, ich kenne die alle gar nicht.
Und das habe ich als Kind gesehen und da habe ich doch verstanden, dass Christus befreit und uns den Schraubstock vom Kopf wegnimmt.
Mhm.
Und eben, ich glaube, man versteht viel. Und
intuitiv auch, ja.
Ja, und weil es Geschichten sind.
Aber jetzt dieser Jesus, wer ist der? Also, wer ist der für mich, wer ist der für dich? Wer war er früher und wer ist er jetzt? Eben, diese Sache mit der Nachfolge oder quasi an Christi statt, das finde ich natürlich auch so ein bisschen poetisch und schwierig und selbstgefällig und überdreht und ich weiß nicht, alles. Und dann hat es auch was sehr Schönes darin. Also ich denke auch manchmal, wenn schon ein Vorbild, dann Jesus,
mhm,
oder? So. Aber wer ist der eigentlich?
Wer ist er für dich?
Ja, eben. Also, niemand hat mich so geprägt wie er, glaube ich, weiß ich, denke ich. Er ist für mich ein Mensch im eigentlichen Sinn. Und insofern ja ein Vorbild im eigentlichen Sinn.
Das ist, mach's wie Gott, werde Mensch, oder?
Ja, Auch das, wir hatten so Kleber in dieser missionarischen Zeit. Genau. Mach sie Gott, werde Mensch. Ist er Gottes Sohn? Ich bin verleitet zu sagen, das spielt für mich nicht so eine Rolle. Also, oder da wiederum sehe ich uns alles, wenn wir das wollen, sehr stark in der Nachfolge Jesu im Sinne der Kindschaft Gottes. Also wir alle sind das und können diese Christusqualität quasi in uns entwickeln und entfalten und lebendig werden lassen. Dieser Gedanke gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube, es ist auch eine schöne Art, seine eigenen Kräfte und sein eigenes Streben und Wollen und Ehrgeiz und ich weiß nicht, alles, was man so hat, auch an guten Kräften in den Dienst zu stellen. Es braucht irgendwie wie eine Ausrichtung. Ja, vielleicht ist es schon noch sowas wie ein Ziel, also quasi so ein Ausrichtungspunkt, Kumulationspunkt, diese Jesusgestalt. Was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass in meinem Hirn eigentlich immer noch dieser Jesus weiß ist, glaube ich. Also rein vom Bild her habe ich immer noch so Jesus-Schlapfen, weiße Kleider, weiße Hautfarbe, schöner Mann-Dings im Kopf. Das finde ich eigentlich ein bisschen bedauerlich. Aber
ja, ich habe die Bilder im Kopf und weiß zugleich immer, das ist ihn nicht.
Ah ja, weißt du es immer?
Ja, mittlerweile okay. Schon. Vielleicht früher ist das anders gewesen, eben mit diesen Bilderbüchern und so. Als Kind ist es sicher anders gewesen. Das hat sich wahrscheinlich anders. Aber da hat mich so ein bisschen die Jesus-Filme, die kitschigen, und ich ja nie ganz geschafft habe zu schauen.
Echt? Hast du aufgehört?
Geheilt. Nein, ich kann das nicht schauen.
Also wirklich?
Life of Brian kann ich schauen, das finde ich grossartig. Aber alle anderen finde ich, nein, das kann ich nicht. Aber jetzt ist es so plakativ, dass mir das so eingebrannt hat, das ist er nicht. Also cool. Oder bei den Passionsspielen, wo da...
Ja.
Oder,
gibt es in der Schweiz eigentlich auch?
Nein, aber wir haben mal, es hat mal so eine Fotoarbeit gegeben. Wo ist das, die ganz berühmte?
Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich weiß, in gibt's Österreich gibt es einen Ort im Burgenland, wo sie das zumindest, dass ich ein Kind war, gemacht haben.
Seit Jahren. Und die sehen ja die Darsteller immer gleich aus. Und das ist eine super Fotoarbeit gewesen. Das haben wir abgebracht. Und das ist so klischiert, dass ich das wirklich so eingebrannt hat. Das ist nicht. Also wenn ich ein Bild habe, dann ist es nicht.
Das ist bei mir bei Gott so. Da weiß ich in der Zwischenzeit, das ist Gott nicht. Ich bin nämlich wirklich als Kind, als ich ganz klein war, in einer Kirche gewesen, jeden Sonntag, und das finde ich heute noch schlimm, weil es ist heute immer noch so, wo vorne wirklich ein Gottvater als alter Mann mit Bart, so ganz, ganz schlimm, patriarchal, klassisch dargestellt ist, wie er die Weltkugel so hält und so regiert, auch mit seinem bösen Blick und so. Richtig schlimm. Aber ja, das habe ich auch schon in der Zwischenzeit, aber bei Jesus, glaube ich, das fehlt mir noch.
Also darf ich reingrätschen, wegen Jesus, also was mich...
Ja.
Mega cool fährt, ist der Film von Milo Rau, das neue Evangelium.
Ja.
Grossartig. Und mit dem, Ivan Sanje heisst er, der Aktivist aus Kamerun.
Ja, voll.
Und das hat für mich, nicht, dass ich, eben, ich glaube, das Grossartige in dem Film ist, dass wir uns jetzt nicht Jesus halt so vorstellen müssen, sondern was, also das ist das neue Evangelium, was dort passiert ist, dass man versucht hat, die Migranten aus dieser sklavenähnlichen Unterdrückung zu befreien, das ist Jesus. Ich find den Film wahnsinnig stark.
Ja,
Milo Rau ist ja dort angegangen und hat das Gefühl gehabt, ich mache jetzt so ein bisschen Pasolini-mässig den Film und sehe das Ghetto nebendran mit diesen Arbeiter aus diesen
Tomatenfeldern. Ich finde es mega mutig.
Und hat verstanden, um was es geht.
Ja, genau.
Und der Film, auch gerade weil er ja ein Teil so sehr Jesus-filmmässig daherkommt mit der Inszenierung, ich finde, der gibt durch den Darsteller ein anderes Jesus-Bild. Und das hat für mich nicht den Effekt, aha, jetzt stelle ich es mir so vor, sondern es gibt die nötige Vielfalt.
Es bricht halt auf.
Genau, es bricht auf. Und es verstärkt den Effekt, es ist ihm nicht. Aber eben, sucht den Auferstandenen nicht im Grab, sondern um euch herum.
Ja, da kommt mir wieder euer Beitrag, was zu Ostern in den Sinn. Der Auferstandene ist dort, wo der Widerstand geleistet wird gegen die Eisbehörde in Amerika und so weiter. Ja, und Jesus jetzt für dich?
Ja, ich glaube, was du gesagt hast, ist Jesus Gottes Sohn? Und du hast gesagt, es ist nicht entscheidend. Das habe ich auf eine Art auch, aber dann frage ich mich so, ja, wie ich dem jetzt einfach aus?
Ja,
sollte das nicht ein bisschen entscheidend sein?
In Bezug auf mich,
ja. Und ich bin gar nicht sicher, vielleicht ist es eben doch entscheidend, weil ich glaube, so die Idee oder die Geschichte oder die Wahrheit, dass Gott als verletzliches Kind in einem elenden Stall in die Welt kommt, das finde ich so eine starke, grossartige, was ist es? Erzählung, Wahrheit, dass dort ist es. Und darum ist für mich das schon Gott. Also darum ist Christus für mich schon wichtig. Und auch das, ja, auch am Kreuz, dass Gott all das durchgemacht hat. Und nicht, also ich glaube, ja, jetzt ist die Frage, ich meine, was ist Gott? Das können wir ja sowieso nicht wissen. Und es sind ja sowieso alles ganz behelfsmäßige Begriffe von Gott und Vater.
Und Mutter.
Und Mutter. Also das ist ja keine Family. Also es ist ja nur ein Versuch, etwas, wo es übersteigt in unsere Welt, in unsere kleine Familienwelt hineinzuholen.
Was Jesus selbst herkam, der Versuch mit Abba, oder? Abba,
ja.
Vater. Da muss ich jetzt kurz reingrätschen, weil das finde ich interessant. Also ich bin ganz bei dir, was du gesagt hast in Bezug auf Gott, der ein Mensch wird. Das finde ich auch unglaublich. Also das hat eine Tiefe und eine Überraschung und eine Erschütterung und eine Wahrheit, die sich nicht erfinden lässt für mich. So. Und dann frage ich mich, ob das, also sehr wichtig finde ich es in diese Richtung, eine Aussage über Gott zu machen. Also Gott ist einer, der oder die so ist, dass sie Menschengestalt annimmt. So. Weil das ja unglaublich viel Konsequenzen hat auf die Frage, wer in etwa Gott sein könnte oder wie ich mir Gott vorstelle. Ich muss ja mir Gott oder ich stelle ihn mir automatisch irgendwie vor, wenn auch vielleicht im Idealfall nicht bildhaft. Aber die Aussage über den Menschen, also der handelnde Mensch Christus, quasi wenn ich in dem Moment sage, ja gut, er ist Gottes Sohn und von daher sage ich, ja gut, er hat halt einfach Superkräfte oder so. Oder er macht Dinge, die Menschen halt, da kann man davon lernen und sich ein Beispiel nehmen, aber eigentlich eben macht er Wunder und das ist alles wie auf einer anderen Ebene. Der spielt in der eigenen Liga. Das finde ich wiederum, wir waren ja bei Nächstenliebe und Handeln und Tun und so. Da hilft es mir nicht so. Oder da verliert es ein bisschen an Bedeutung in dem Moment. Da denke ich, Jesus ist Mensch und als Mensch ist er mir Vorbild so. Vielleicht ist es auch so wie das.
Ja, und ich glaube, es ist eben, also wahrer Mensch und wahrer Gott. Also das würde ich wirklich sagen. Und wahrer Mensch ist zuerst mal Punkt. Und es ist ja eben gerade nicht so, dass Jesus in einer anderen Liga gespielt hat. Also,
ja.
Also der Passionsweg ist ja...
Ja, ist sehr irdisch.
Ja, ja.
Ist sehr irdisch, ja.
Ja, und das ist ja, also wenn das stimmt, wahrer Mensch, dann ist es wirklich Mensch. Und das andere ist für mich kein Gegensatz.
Ja, also was ist
Gott zugleich? Ist ja kein Gegensatz, sondern ist für mich eben das Eins, wo für mich ja sich ist auch behelfsmäßig von dem Doppelnamen Jesus und Christus herrührt. Und ich glaube, das ist mir irgendwie wichtig. Nicht nur irgendwie, das ist mir wichtig. Und auch, dass es mit dem Kreuz nicht fertig ist.
Und also ich weiß nicht, ist das eine heretische Frage? Es ist auf jeden Fall eine Frage, die in der Dogmatik nicht so zu Hause ist, denke ich. Aber sind wir das auch? Du und ich, je für uns, ein wahrer Mensch und auch wahrer Gott?
Mm-mm, wahrer Gott bin ich sicher nicht.
Ich meine, es gibt mystische Traditionen.
Ja, aber die, das ist jetzt nicht, das würde ich jetzt nie sagen. Würdest du das sagen?
Nein, aber ich würde es jetzt gerade als Frage formulieren wollen. Deswegen habe ich es auch gemacht.
Nein.
Es bewegt mich. Also ich glaube, es macht doch für mich gar nicht so einen Unterschied.
Mal, das aber macht von, für mich schon
von Eckhart her zum Beispiel, der mich übrigens für eine gewisse Zeit lang auch sehr geprägt hat und dem ich viel verdanke, also Meister Eckhart, der Mystiker in seinen Schriften, er berührt das an manchen Stellen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, er behauptet das oder er sagt das so eins zu eins. Überhaupt lebt ja Eckhart von dem Unausgesprochenen, dass er auf eine Weise ausspricht, dass es doch nicht ausgesprochen ist, was ich ja wirklich zum Teil magisch finde, sprachlich. Aber ich finde, das ist eine Tiefe oder eine Ebene, die mich zumindest auch bewegt. So.
Ja, aber ist nicht, also gerade bei Eckhart verstehe ich ja so, also da geht es ja um das Ausgüssen, oder? Und das Funkelin, das göttliche Fünklein in mir.
Das ist so ein Bild.
Genau, das ist so ein Bild, wo ja dann ganz nahe an die Leere kommt, also wo man nicht weiss, wo ist eigentlich Gott? Ist es der ausgossene Gott oder ist es die Leere am Schluss? Das kommt ja ganz nahe zusammen, es sind ja ganz viele so Paradoxe von
so Sprachbilder, die ineinander übergehen und sich nicht auflösen. So.
Genau.
Ja.
Aber für mich ist schon Gott etwas allumfassendes, Grosses aussen an mir. Und ich glaube, das ist ja eine grosse Hoffnung oder ein Halt, was mir gibt, also dass Mensch und Gott getrennt sind. Ich ehrlich gesagt noch froh, wenn ich auf die Menschheit schaue.
Gut, aber im Sinne der Gotteskindschaft wiederum?
Aber Gott hat, für mich hat Gott in Jesus Christus zeigt, was es heissen kann, Mensch zu sein.
Ja.
Indem er Mensch geworden ist. Und wegen dem vergöttlicht er die Menschen nicht, im Gegenteil.
Und er zeigt es unter Umständen in dir und in mir und in Menschen, die handeln wie der Pfarrer Sieber und wie andere.
Genau. Und die zeigen, und dann zeige ich mir nicht, was es heisst, Gott zu sein, weil das wissen wir nicht. Der ist nicht verfügbar, nicht darstellbar, aber vielleicht immer wieder spürbar.
Mhm.
Und vielleicht gibt er uns Kraft und den Mut, Grenzen im schönen Sinn zu überschreiten, Mensch zu werden.
Ja,
Menschlichkeit
ganz
zu leben.
Mensch zu sein, ja.
Genau.
Genau.
Ganz Mensch zu sein, wie er es in Christus offenbart hat. So.
Ja.
Dann wäre es eine lebendige Offenbarung.
Ja.
Was sich immer wieder kann ereignen, aber unter Menschen. So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, und das so, woher kommt eigentlich dieses Wissen, also dass du das jetzt so sagen kannst oder wir das jetzt so sagen können, woher kommt das eigentlich? Das ist so viel, oder? Das ist dieser ganze Glaubensvollzug.
Ja, und das
ganz
ist...
Ganz viel gehört und reflektiert und erfahren.
Wahrscheinlich, ja. Ja, und irgendwie nicht losgelassen und lesen und viel von Liedern. Also ich merke jetzt auch, wenn ich rede, kommt mir Paul Gerhardt in den Sinn, die... Ich stehe an deiner Krippe hier, die schönste Strophe, wo ja mal aus dem alten reformierten Gesangbuch wegen Mystikverdacht gestrichen worden sind. Genau, beim Neuen sind sie zum Glück wieder drin.
Ach schön.
Eben, lass mich dein Kripplein sein, oder? Das finde ich sehr nah beim Eckhart.
Ja, auf jeden Fall.
Und übrigens auch aus ökumenischer Sicht sehr schön, wie unsere reformierten Kinder viele Liederdichter eigentlich nicht dann wieder bei der Mystik ist. Und ich glaube, so das, ja. Was ist die Frage?
Ich weiß gerade auch nicht mehr.
Ja, genau, woher, dass man das wissen oder das Gefühl hat. Das ist natürlich die Auseinandersetzung, ja. Und auch Gespräch. Also immer wieder Gespräch. Wie das zum Beispiel.
Ja. Ja, das Buchstabieren, das Rekapitulieren, das von anderen formuliert zu hören. Dabei, wie wir es in der letzten Folge zu der Frage auch hatten, als kleines Kind einzuschlafen und es mitzunehmen in das eigene Unbewusstsein. Es ist so wie ganz vielschichtig eigentlich.
Ja, und das immer wieder bei meinem Glauben, unser Glauben. Also ich könnte nicht allein sein mit meinem Glauben.
Ja.
Also gerade jetzt so wie das Gespräch oder wenn ich lese oder wenn ich Lieder singe, ich habe ja nicht die persönliche Begegnung, wo ich dann erweckt bin und dann ist es, ja.
Also ein Erweckungserlebnis hattest du kein?
Nein. Nur Einschlafverwandt.
So schön.
Mit biblischen Geschichten.
So schön.
Ich glaube eh noch das. Und
du hast gesagt, vor dem Podcast, du musst noch ein Korrigendum anbringen.
Ah ja, genau.
Das wollen wir nicht vergessen.
Ja, wir haben ja, also das Korrigendum. wir haben ja, ich habe erzählt, dass mir geblieben ist aus dem letzten Buch, das mein Vater geschrieben hat, das Bild vom zarten Pflänzchen, wo der Glaube sagt. Ja. Das finde ich ein sehr starkes Bild. Und ich habe dann das in dem Buch gesucht und es ist nicht drin. Ich weiss nicht, woher dass ich das habe, ob das Gespräch mit ihm war oder dass der tatsächlich mal irgendwie gepredigt hat oder ob ich es erfunden habe. Ich weiss es nicht.
Okay.
Aber was sehr gut passt, ist ein Satz, wenn ich darf, also es ist Ermutigung zum Glauben.
Ja, bitte.
Ein Satz, der mir wirklich so ein bisschen im Rucksack ist und den ich erst nachdem mein Vater gestorben ist, so in dem Büchlein entdeckt habe. Und den ich finde, passt jetzt auch recht zu dem, was wir darüber geredet haben.
Mhm.
Genau. Also ich zitiere: Wir sollten damit aufhören, das Heil immer von den Großen, Starken, Gesunden zu erwarten. Vielleicht kommt es vielmehr von denen, die etwas erfahren haben von der Gebrochenheit des Menschen und gerade darin die Menschlichkeit entdecken.
Das ist so stark.
Ja. Mhm. Und es ist irgendwie viel von dem, was wir geredet haben, drin.
Voll. Ja, ich glaube.
3/4 Stunde.
Das ist Zeit. Gut. Und ich weiß nicht, ob ihr es beim Zuhören auch gehört habt, es gibt jetzt noch ein zweites Störgeräusch, eine Bohrmaschine. Störgeräusche im Glaubensvollzug. Ja, ich glaube, es ist ein guter Punkt, hier einen Punkt zu setzen.
Genau.
Danke fürs Zuhören und weiterhin gute Glaubens- und Lebenswege.
Mir macht Volk 3, glaube ich, oder?
Über den Sommer. Ich würde sehr gerne. Das ist ja auch unerschöpflich.
Genau.
Ja, und bis dahin abonniert gerne alle Newsletter, empfehlt uns weiter und sucht euch ein kühles Plätzchen.
Genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao miteinander.
Ciao. RefLab.